Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020, aus der Reihe Bildung heute. Vortrag 13, Dejan Mihajlovic, zum Thema Im Zeitalter der digitalen Transformation. Was ist zeitgemäße Bildung heute und morgen?
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich zu viele Folien vorbereitet. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche Folien ich rausschmeißen soll. Das heißt, ich versuche einfach ein bisschen schneller zu klicken, ein bisschen schneller zu sprechen. Was jetzt auf dieser Folie jetzt nicht draufsteht, die Karl-Heinz mehr oder weniger jetzt schon vorweggenommen hat, ist schon mal gut, wir haben eine Folie weniger, ist, dass ich auch Vater bin von 4 Kindern und das jüngste Kind ist gerade krank und deswegen bin ich selber gerade ein bisschen angeschlagen und müde. Also falls ich heute in dem Fall nicht komplett überzeugen sollte in meinem Auftritt, dann liegt es ein bisschen daran, dass mein Kind krank ist. Ich brauche eine Entschuldigung. Okay, steigen wir ein. Ja, super, natürlich geht jetzt das Handy nicht. Vielen Dank. Moment. Wollen wir es nochmal? Es sind zu viele im Netz wahrscheinlich. So. Genau, was in der Überschrift, die auch schon vorgetragen wurde, ist eine Zweiteilung drin. Nicht nur jetzt optisch, sondern auch dann im Vortrag. Im ersten Teil des Vortrags möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was heißt eigentlich im Zeitalter der digitalen Transformation. Und im zweiten Teil möchten wir uns einfach deiner Frage näher widmen, was zeitgemäße Bildung bedeutet, was in dem Fall heute und morgen bedeuten sollte. Was jetzt ein bisschen schade ist, ich habe gehört, dass der Vortrag aufgezeichnet wird, aber nur Audio, das heißt, die Bilder, die tollen, die Sie jetzt sehen können, werden die Leute, die es, falls es jemand anhören sollte, irgendwann mal eben nicht mitbekommen, aber das ist halt irgendwann Pech. Da müssen die Menschen einfach hierher kommen. Es klappt hier mit dem Handy nicht so gut, muss ich echt sagen, mit dem Netz. Ich bin da zu weit weg von meinem Smartphone. Probier es nochmal. So, jetzt. Genau. Was dazu kommt, ist, was ich heute sagen werde, ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist zeitgemäße Bildung, das ist digitale Transformation, da müssen wir hin, das ist richtig, das ist falsch. Ich versuche nur eigentlich so Einblicke zu geben, Perspektiven zu öffnen, wie man die Prozesse, die gerade stattfinden, auch sehen kann, welche Entwicklung es einfach gibt und dann muss letztendlich jeder entscheiden, an welcher Stelle er sich wie positioniert und was man eventuell dann doch irgendwie handeln oder was man noch machen müsste. Der Begriff digitale Transformation ist etwas, was nicht ganz so ein bisschen sperrig klingt, aber eigentlich notwendig ist. Also es wird häufig so von diesen Digitalisierung gesprochen und dann glauben die Menschen meistens auch etwas, dass nur um diese Technik geht, aber eigentlich geht es um viel, viel mehr. Und der Begriff ist aufgeteilt in zwei Wörter, das heißt Transformation nehme ich jetzt begrifflich aus der Politikwissenschaft und da beschreibt es eben das, was Sie jetzt hier lesen können. Das heißt eine grundlegende Änderung von gesellschaftlichen Ordnungen, von Strukturen, das heißt, dass Dinge sich einfach komplett auf den Kopf gestellt werden. Und das Digitale, das davor steht, bezieht sich einfach auf die Technologie, die gerade Einzug gehalten in den letzten Jahrzehnten und einfach all das möglich gemacht hat. Unter anderem dieses kleine Gerät, was ich in der Hand halte. Was noch gar nicht so alt ist übrigens. Und im Prinzip kann man es so ein bisschen vergleichen mit dem Buchdruck. Das heißt, wenn man die Transformationsprozesse verstehen möchte, was gerade kulturell stattfindet, dann kann man auch ähnlich sagen, wie damals, als der Buchdruck erfunden wurde, war einfach der Zugang zu Informationen, wie ich Informationen im Fall teilen konnte, wer dann eben lesen konnte und wie ich dann, wie einfach dadurch Hierarchien, Strukturen sich verändert haben. Das ist im Endeffekt heute ähnlich, weil einfach, wie ich Informationen gelange, wer Informationen einstellen kann, all das ändert sich gerade auch massiv und grundlegend einfach, ist einfach grundlegend anders und transformiert auch das Bisherige. Es ist nicht nur so, dass jetzt einfach Neues hinzukommt, sondern das, was vorher schon da war, ändert sich dadurch. Allein schon mein Vortrag hier zum Beispiel, ich habe immer im Hinterkopf, ob ich es möchte oder nicht, dass Leute eventuell morgen es sich anhören werden, weil das in der Mediathek irgendwo im Netz drin sein wird. Also muss ich schauen, wenn ich jetzt einen Vortrag halte, ich muss Dinge auch beschreiben, die vielleicht jetzt Dinge Menschen nicht sehen können. Also sehen Sie schon, dass allein da schon eine Veränderung da ist, die vielleicht vorher so nicht gewesen wäre. Man kann es ein bisschen wirtschaftlich, sieht man ähnliche Prozesse wie in der Industrialisierung damals, dass man gemerkt, dass einfach Prozesse effizienter gestaltet werden, automatisiert werden und auch da wiederum gesellschaftliche Fragen aufgeworfen werden. Also wenn wir uns zum Beispiel die prekären Arbeitssituationen uns anschauen von Menschen, die für irgendwelche Apps mit dem Fahrrad eine Ware von A nach B transportieren, in der Regel Essen, und keine Verträge haben, keine Gewerkschaft haben, dann wirft das einfach Fragen auf. Und genauso war es damals ja in dem Fall auch. Das heißt, in Fabriken musste man sich auch gewisse Rechte erstmal erkämpfen, bis man dann sowas wie eine Versicherung hatte und sowas wie Gewerkschaften hatte. Und so diese ähnlichen Kämpfe, die tritt man, die, ja, zum Teil sieht man sie jetzt auch eigentlich auch schon gerade stattfinden. Im Prinzip ist es so ein bisschen, in all dem, was ich so jetzt gleich beschreiben werde, sind es so zwei Haltungen, die auch so ein bisschen mitschwingen. Es ist aber nicht so, dass wir uns davon lösen können. Jeder von uns ist sozialisiert worden in einer gewissen Zeit mit einer gewissen Kulturtechnik und hat dementsprechend auch gewisse Vorbehalte, die zum Teil auch gar nicht so richtig steuern kann. Ich ertappe mich selber zwischen diesen beiden Polen. Auf der einen Seite gibt es dann eben so einen kulturpessimistischen Pol, der einfach erklärt, dass das alles jetzt viel schlimmer wird und die Sprache verroht und die jungen Menschen werden jetzt dümmer und alles ist an sich irgendwie schlimmer. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die darum sagen, diese Geräte werden uns jetzt Sachen ermöglichen, die vorher nicht da waren und alles wird super. Ich glaube, dass das ein bisschen eigentlich in der Mitte liegt, die Antwort, und zwar im kulturpragmatischen Bereich. Es gibt einen Journalisten und auch Autor, der hat das Buch geschrieben, das Pragmatismusprinzip, Dirk von Gehlen heißt der, und der beschreibt das Kulturpragmatismus, diese Haltung mit diesem Shruggy. Shruggy ist so ein Internetsymbol, so ein Meme, der ihm so macht, und eigentlich steht er so übersetzt für: Ich weiß zwar nicht, wie die Lösung lautet, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam herausfinden werden. Und lasst uns doch einfach gemeinsam herausfinden, was das eigentlich gerade so ein bisschen bedeutet. Und ich glaube, oder ich möchte Sie einfach einladen, beim jetzigen Vortrag vielleicht diese kulturpragmatische Haltung einzunehmen und zu versuchen herauszufinden, was eigentlich gerade so ein bisschen stattfindet. Also, werfen wir einen kurzen Blick in die Wirtschaft, und ich sage wirklich einen kurzen Blick. Ich möchte nachher eher auf die Gesellschaft gehen. Was findet in der Wirtschaft statt? Und das ist wiederum jetzt keine Prognose von mir, eine Beobachtung der letzten Jahrzehnte. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Das sind jetzt auch nicht nur mechanische Prozesse, es sind auch Dinge, die zum Beispiel gesprochen oder gesagt werden. Es gibt zig Zeitungen, die von Bots erstellt werden, jetzt im Wirtschaftsbereich, im Sportbereich. Das heißt, es sind kleine Programme, die einfach all diese Texte erstellen, weil die Aussagen meistens ähnlich sind und die im Endeffekt dann nur einfach Dinge einsetzen. Genauso auch in anderen Bereichen. Man sieht zum Beispiel jetzt auch, ich habe dieses Beispiel jetzt gewählt aus Sydney, das ist von der Universität in Sydney, da haben die verschiedene Roboter, an denen sie gerade bauen, wo sie einfach im Agrarbereich versuchen, eben die Bewirtschaftung von Feldern einfach neu zu denken. Und da sieht man jetzt zum Beispiel einen Roboter, der mit Solarpanels ausgestattet ist und dementsprechend Energie dann bezieht und dann diese ganzen Felder hier bewirtschaften kann. Unten dran sind Kameras, die über dann die Ernte so drüber fahren und erkennen können, ob eventuell dann mit einer künstlichen Intelligenz dahinter geschaltet, mit so einem Erkennungssystem, ob eventuell man irgendwo nachdüngen müsste oder eventuell eine Gefahr droht, dass irgendwie Ungeziefer da ist. Das heißt, das sind selbsterhaltende, selbststeuernde, kontrollierende Systeme, die an der Universität in Sydney gerade entwickelt werden. Die haben auch sowas wie so Apfelpflückmaschinen und Sonstiges. Also ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, kann man sich mal anschauen, was die in Sydney machen. Aber man sieht schon, in welche Richtung das einfach geht. Und noch einmal, es ist jetzt völlig wertfrei, ich möchte gar nicht sagen, inwiefern das jetzt Jobs wegnimmt oder das in dem Fall jetzt schlecht oder gut ist. Ich möchte aber nur aufzeigen, welche Entwicklung es einfach gibt. Ich habe jetzt dieses Exoskelett genommen. Also Hall ist eins der bekannteren aus Japan. Und das habe ich jetzt zwar genommen, es ist natürlich jetzt eher eine Therapie, aber es gibt es auch jetzt im Wirtschaftsbereich, dass Menschen zum Beispiel dadurch haben gewisse Dinge besser, und also die viel wiegen zum Beispiel, heben können und dadurch nicht irgendwie sich verletzen. Es gibt aber auch schon natürlich auch vom Exoskelett einen Schritt weitergehend auch Roboter, die zum Beispiel einfach ganz schwere Pakete von A nach B transportieren in viel kürzerer Zeit, die sie permanent selbst aufladen und einfach so eine Arbeit verrichten, die vorher vielleicht einfach Menschen gemacht haben. Aber ich möchte aber nur zeigen, welche Entwicklung es einfach hier gibt. Falls jemand sagen sollte, ja gut, das sind jetzt alles so Sachen, die jetzt irgendwie so futuristisch sind. Es gibt auch durchaus, das ist zum Beispiel jetzt eine Übersicht aus dem Handwerksbereich. Es gibt ein Kompetenzzentrum für virtuelle Realität in Fellbach, das ist eines der größten in Europa. Und da sehen Sie einfach mal die Arbeitsfelder im Handwerksbetrieb. die mit virtueller Realität und dieser Augmented Reality, also der erweiterten Realität, wieder gearbeitet wird. Und da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen von, dass ich mit dem Smartphone einfach Dinge erfassen kann, messen kann, die Daten zurücksenden kann. Das heißt, das ist jetzt nicht nur eine Sache, die irgendwie jetzt irgendwie Ärzte oder Programmierer betreffen wird, sondern einfach alle Arbeitsbereiche mit einfließt. Und vielleicht noch ein Beispiel, ein letztes aus dem Wirtschaftsbereich mit der Human Cloud. Es ist einfach so, und ich habe mal einen Haufe hier Besuch gehabt, und da habe ich festgestellt, dass sie eigentlich ähnlich auch arbeiten, das machen eigentlich viele, wenn sie zum Beispiel Prozesse haben, dass sie Dinge erledigen müssen, und dann sagen sie, dieser Prozess wird unterteilt in kleine Abschnitte, und jetzt sagen sie, für diese Arbeit fehlt mir diese Arbeitskraft hier vor Ort. Dann wird diese Arbeit ausgelagert, in die Cloud hochgeladen, und dann kann ein Freelancer, also jemand, der unabhängig irgendwo sitzt, kann diese Arbeit runterladen und sagen, ich übernehme diesen Auftrag, erledige diese Arbeit und lädt diese Arbeit wieder hoch in die Cloud, und so kann ich dann von weltweit, egal wo ich sitze, diese Arbeit, dieses Stück für diesen Prozess einfach erledigen. In diesem Beitrag, wo ich einen Screenshot gemacht habe, ging es um einen jungen Afrikaner, der eigentlich dadurch, durch diese Möglichkeit dieser Arbeit, Geld erstmal in sein Dorf spülen konnte, sein Studium finanzieren konnte. Man kann sich aber jetzt schon vorstellen, was das einfach für Arbeit bedeutet und natürlich auch dann für junge angehende Menschen, die dann im Fall morgen da arbeiten werden. Ich trete nicht mehr in Konkurrenz zu meinem lokalen anderen Mitbewerbern, sondern eigentlich in dem Fall in globalen Konkurrenz. Ich stehe in globaler Konkurrenz einfach zu allen Mitarbeitern. Das hat wieder jetzt positive, negative Aspekte. Ich möchte nur aufzeigen, welche Prozesse einfach gerade stattfinden. Ein weiterer Aspekt ist, der für mich tatsächlich noch viel relevanter ist, was so gesellschaftlich stattfindet. Und dann stellt man einfach fest, dass es immer komplexer wird und immer schwerer wird zu verstehen, was zum Teil auch zu diesen Umbrüchen gerade gesellschaftlich führt, dass Menschen das Gefühl haben, sie begreifen nicht, was gerade so geschieht. Ich möchte aber erstmal mit einem positiven Beispiel beginnen, um so ein bisschen die Komplexität aufzuzeigen, was denn einfach möglich ist. Und zwar an der Uni Basel haben zwei Professoren eine App entwickelt, mit der man virtuelle Räume betreten kann und immersiv lernen. Immersiv lernen bedeutet, dass ich dann einfach meinen Lernraum erweitere. Die betreten einen virtuellen Raum und halten Vorträge also in diesem virtuellen Raum vor Menschen. Das können sie dann je nach Stufe immer steigern. Und da werden auch dann da werden dann Messungen gemacht und durchgeführt, inwiefern die Stress spüren, wenn wenige da sitzen, mehr da sitzen, und werden so ein bisschen darauf vorbereitet, soll die Angst genommen werden, vor Publikum zu sprechen. Man kann sich sowas natürlich jetzt vorstellen im Bildungsbereich. Also vorhin wurde es ja gesagt, ich bin auch Lehrer an der Pestalozzi-Realschule. Wenn ich immer wieder Vorträge habe von Schülerinnen und Schülern, ist es ganz häufig der Fall, dass sie Angst haben, vor der Klasse zu stehen und zu sprechen. Und mit so einer Option hätten sie natürlich dann die Möglichkeit zu trainieren und diese Angst so ein bisschen oder sukzessiv einfach abzubauen. Also einfach, dass sie mal sehen, was es technisch einfach an Möglichkeiten gibt. Ein weiterer Aspekt, Moment, ich bin immer zu weit weg hier von meinem Rechner, sind diese Menschen. Diese Menschen stehen für künstliche Intelligenz. Wer von Ihnen erkennt da eine Person davon? Wenigstens eine. Schade, ist niemand drauf reingefallen. Die gibt es gar nicht. Es gibt diese Internetseite, die ich eingeblendet habe. Wenn man diese Seite lädt, dann wird immer wieder aufs Neue ein neues Gesicht generiert. Und zwar ist es im Endeffekt eine Datenbank oder eine künstliche Intelligenz dahinter geschaltet, die über jedes Bild, was neu in die Datenbank eingespeist wird, einfach lernt, wie Gesichter zusammengesetzt werden und künstlich Gesichter generiert. Das heißt, es sind alles Menschen, die nicht existieren. Zeigt natürlich so ein bisschen, in welche Richtung Technik sich schon entwickelt und was das so bedeutet. Und gerade das Thema künstliche Intelligenz, da möchte ich einfach auch mal zeigen, welche gesellschaftlichen Entwicklungen auch natürlich eine Relevanz haben im Bereich Politik. Also wir haben zum Beispiel jetzt in der EU, sind das so die Beträge gewesen, ich habe letztes Jahr recherchiert, ich weiß, ob die Zahlen heute noch aktuell sind, aber es ist aus dem letzten Jahr noch. Das war das Geld, was in der EU für den Bereich künstliche Intelligenz investiert werden sollte. Deutschland hat gesagt, sie möchten noch ein bisschen mehr machen und hat 3 Milliarden in die Hand genommen. Ich möchte jetzt aber einen Vergleichswert mal dazu aufmachen, was in China so geht. Genau. Genau, das habe ich auch gesagt. Und jetzt kommt der Punkt. Ich möchte jetzt mal gleich ganz kurz aufzeigen. In China gab es vor kurzem einen tollen Bericht über den Drohnenkrieg. Da haben chinesische Bauern haben so Signalstörer aufgebaut auf ihrem Bauernhof, weil andere, also so ja, korrupte Menschen mit Drohnen einfach Fleischstücke, die verunreinigt sind, haben sie über diesen Schweinebauernhöfen irgendwie abgeworfen oder was auch immer, ein Futter, was dann eben zur Schweinepest führen sollte. Übrigens ist China anscheinend der größte Lieferant, was Schweinefleisch angeht. Und dadurch wollten sie einfach Bauernhöfe unter Druck setzen. Und damit die Bauern eben halt sich davor schützen, diesen Angriff mit diesen Drohnen, haben diese Signalstörer eingebaut, damit die Drohnen da nicht drüber fliegen können. Jetzt kann man sich denken, was ist denn das für eine Welt, bitte, in der man schon gegen Drohnen kämpfen muss. Also kommt einem so ein bisschen futuristisch schon völlig krank vor. Das Problem ist aber gar nicht so, was jetzt gerade so stattfindet in China, auch jetzt mit oder in Hongkong, auch mit den ganzen Protesten oder mit dem China Cables, was vielleicht so ein bisschen in den Tagesschau, weiß nicht, was jemand mitbekommen hat, was mit Muslimen gerade in China passiert. Das Problem ist, dass wir einfach ein System haben und ein Land haben, was extrem viel Geld in die Hand genommen hat im Bereich Künstliche Intelligenz und anderen Forschungsbereichen und jetzt nicht mehr das Land ist, was wir kennen. Also als ich noch in dem Fall noch jung war, so vor 80 Jahren, da war es, gefühlt zumindest, ja, gefühlt. Da war es noch so, dass man gesagt hat, China kopiert immer, geht auf die Messen in Deutschland, in Europa und kopiert die Dinge aus Europa. Da sind wir nicht mehr. Das heißt, ganz viele Innovationen im Bereich App, KI und so weiter, da wird einfach jetzt von kopiert Europa, USA, China. Das heißt, sind einfach in ganz, ganz vielen Schritten weit, auch was die wissenschaftliche, was die Forschung angeht, haben die auch immer mehr Publikationen, immer mehr auch Preise, die sie gewinnen. Das heißt, die sind einfach einige Schritte weiter. Und da muss man sich schon natürlich auch Gedanken machen wiederum, im großen Kontext, wie Europa sich da, in dem Fall der Zukunft, dem entgegenstellen möchte, wenn natürlich dann wenn man sich der Technologie und Entwicklungen in China bedient. Und was in China natürlich auch noch gibt, ist so Sachen wie Social Credit Systeme, wo dann eben Menschen für gutes Verhalten belohnt werden oder dementsprechend schlechtes Verhalten eben dann herabgestuft werden. Also im Endeffekt ist der Kampf gar nicht so der Kampf der Technologie, sondern im Endeffekt glaube ich auch, dass eine Bildung der Kampf gerade geführt wird. Und da muss man sich glaube ich auch die Frage stellen in Deutschland, Europa, wie wir da eigentlich aufgestellt sind. Im Bereich der Pflege findet man natürlich ganz viel, angefangen von irgendwelchen Robotern, die zum Beispiel jetzt eben einfach schwere körperliche Tätigkeiten übernehmen, also gerade wenn es darum geht, Menschen anzuheben, aber auch im Demenzbereich gibt es auch so von Robben, die irgendwelche Geräusche von sich geben und einfach dann diese Kommunikation mit den Menschen wohl irgendwie insofern fördern, dass es den Demenzpatienten wohl irgendwie besser geht oder langfristig besser geht. Also es gibt da verschiedene Entwicklungen, verschiedene Sachen, die getestet werden. Einfach nur ein weiterer Aspekt, den ich aufzeigen möchte. Ich darf mich nicht zu wegbewegen. Öffentlichkeit ist so ein Punkt. Öffentlichkeit ist nicht mehr mit dieser Transformation das, was es früher war. Das beste Beispiel ist, es ist nicht so, dass wir immer schon eine gemeinsame geschlossene Öffentlichkeit hatten. Natürlich hat jeder andere immer eine andere Zeitung gelesen, einen anderen Sender sich angesehen, aber trotzdem war, ich glaube, die große Schnittmenge, die war einfach größer, als es heute ist. Das heißt, wenn Wetten, das früher war, man konnte einen Gottschalk gut finden und nicht, aber man hat sich's angeschaut, ja. Und dann war Montag klar, in der Schule spricht man über Gottschalk und Wetten, das. Was heute am Montag in der Schule besprochen wird, das ist völlig verschieden, je nachdem, welchen Kanal ich gewählt habe und was ich mir einfach anschaue. Und das ist natürlich dann wiederum auch die Frage, weil diese Öffentlichkeit ist ja die Basis dessen, worüber wir einfach sprechen. Das heißt, der öffentliche Diskurs, den wir führen, der ist natürlich jetzt an verschiedenen Stellen völlig unterschiedlich, weil jeder einfach ein anderes Wissen mit ins Gespräch reinbringt und die Diskrepanz zwischen dem, was wir im Prinzip wissen, wird einfach immer ein bisschen, immer größer. Je nachdem, welchen Kanal ich einfach wähle, welche Informationen ich habe, welche Lernnetzwerke ich umgeben bin, also all das spielt einfach mit einer Rolle. Und das wird einfach jetzt ein bisschen komplexer. Auch zum Beispiel auch für die Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, Tagesschau ist jetzt häufig kritisiert worden, dass sie bei TikTok zum Beispiel auf den Kanal gegangen sind, weil eben TikTok auch chinesische App, weil man sagt, das kann man nicht machen, aus datenschutzrechtlichen Gründen und sonstigen anderen Gründen. Aber die haben gesagt, die bespielen diesen Kanal, weil sie wissen, dass sie da einfach Menschen erreichen, die sie sonst einfach nicht erreichen würden. Und natürlich eben dank des Internets gibt es auch einfach Effekte, die es vorher aber jetzt auch nicht gab. Zum Beispiel diesen Streisand-Effekt oder Streisand-Effekt beziehungsweise. Wer kennt dieses Bild? Wer hat die Debatte mitbekommen? Oh, echt zu wenig. Wow. da sehen wir wieder Öffentlichkeit. Und das ist kein Scherz. Ja? Also bei Öffentlichkeit muss man dazu sagen, gerade im Bildungsbereich gibt es wirklich zwei Welten. Es gibt einmal die Netzwerke, die online diskutieren, seit Jahrzehnten. Und die Debatte ist noch von einer völlig anderen Stelle als die Debatte von Menschen, die in dem Fall es offline machen. Das heißt, Dinge wie zum Beispiel Digital Natives, was ein Mythos ist, den Begriff würde jemand, der im Netz diskutiert, niemals benutzen. Ja, hat neulich jetzt Philipp Wampler zum Beispiel jetzt gesagt. Und dachte ich, stimmt, eigentlich ist es so ein Begriff, der eigentlich outet, dass Menschen nicht im Netz sind. Ja, und genauso ist auch das hier, das ist jetzt zum Beispiel im Netz sehr, sehr heftig diskutiert worden. Und zwar, weil nämlich das Bild nicht vollständig ist. Das heißt, die AP und Markus Schreiber haben das Bild gecuttet. In Wirklichkeit, im Original sieht es so aus. Ja? Und da hat sie, das heißt Vanessa Nakate, hat da bei Twitter, ist das aufgefallen, sie hat das sofort geteilt und gesagt, wieso sie rausgeschnitten wurde. Und dann gab es eine riesengroße Debatte darum, wie im Endeffekt Öffentlichkeit generiert wird und welche Bilder einfach kommuniziert werden. Und der Streisand-Effekt ist der, dass dadurch, dass im Endeffekt man eigentlich, also die Presseagentur hat im Endeffekt gesagt, die haben es rausgeschnitten wegen der Wand, weil die Wand nicht ästhetisch ist und man wollte es nicht haben. Das war die Begründung. Hat sie jetzt anders gesehen und manch andere auch. Und der Streisand-Effekt ist, dass man einfach das, was man an Informationen, Nachrichten eigentlich nicht nach außen getragen haben möchte, versucht zu verhindern, durch das Netz korrigierend in eine andere Richtung, also gerade das Gegenteil sich entwickelt, das heißt sehr, sehr publik gemacht wird und sehr viral geht. Und das ist im Endeffekt auch hier der Fall. Das heißt, Vanessa ist jetzt eine von den jungen Frauen, die einfach für die Fridays for Future Bewegung aus Afrika steht. Sie ist aus Uganda, soviel ich weiß. Und es gibt noch viel, viel weitere, die jetzt über diesen Effekt einfach jetzt im Netz gestreut wurden, damit die einfach deren Gesicht auch gezeigt wird. Weil auch das ist zum Beispiel für mich eine Sache gewesen, wo ich nie drüber nachgedacht habe. Auch für mich war klar, Greta ist das Gesicht. Deutschland, okay, Luise Neubauer. Aber für mich war klar, Greta ist das Gesicht dieser Bewegung. Aber im Prinzip sind es viel, viel mehr. Und die anderen, die kommen ja gar nicht so zum Vorschein. Und das ist die Frage, weshalb das so ist. Und das Netz ist einfach da, um solche Dinge zum Beispiel zu korrigieren. Der Raum ändert sich. Wenn wir darüber sprechen, ich fahre wahrscheinlich, wenn alles gut geht, dieses Jahr, 2020 haben wir, muss mich dran gewöhnen, fahren wir in Urlaub. Ja? Und jetzt ist eben so, bevor wir im Urlaub waren, waren wir schon da. Wir haben uns das schon angesehen. Das heißt, der Raum, den ich als Raum jetzt begreife, manche versuchen zu trennen zwischen online und offline, aber so die Trennung gibt es noch nicht. Eigentlich sind es so erweiterte Räume und ich bewege mich einfach in den verschiedenen Räumen, die wiederum auf mich wirken. Weil je nachdem, welche Bilder ich im Netz sehe, welche Videos im Netz sehe, was Leute geschrieben haben, treffe ich Entscheidungen. Das heißt, es beeinflusst das Leben, was ich in dem Fall auch jetzt gerade hier vor Ort habe. Und ich bin auch, dann bin ich auch vor Ort und gucke mir auch gewisse Dinge an. Das heißt, der Raum, den wir als vorher so hatten, der wird einfach jetzt erweitert durch das Netz. Und soziale Netzwerke spielen natürlich da eine ganz große Rolle und auch welche Regeln wir da haben. Also, und muss dazu sagen, gerade beim Thema Social Media ist es so, dass man immer sagt, ja, wir brauchen mehr Bildung, man muss den jungen Menschen zeigen, wie sie richtig damit umgehen. Also ganz ehrlich, ich kenne in meinem Umfeld extrem viele Erwachsene, die sich eigentlich nicht einig sind, wenn man richtig damit umgeht. Und ich kämpfe mit mir persönlich jeden Morgen aufs Neue, beziehungsweise abends, wenn dann USA, ich dann weiß, jetzt twittert oder einer, dann immer dann schaue, so was so geschrieben wird, oder jetzt auch gestern, was jetzt wie ich mit dem Brexit umgehen soll. Also es ist nicht so, dass man eigentlich sagen kann, das sind die richtigen Regeln, das wird gemacht und das ist jetzt falsch. Im Endeffekt handeln wir es gerade selber aus. Auch ob wir drin sein wollen oder nicht drin sein wollen, auch das bestimmt ja etwas und das verändert etwas. Zum Beispiel gab es von der OECD mal eine Studie, da haben sie herausgefunden, im Vergleich gemacht in Europa und weltweit, wo Menschen in sozialen Netzwerken drin sind, aus welchen Gruppierungen, der gesellschaftlichen Gruppierungen und wo nicht. Und Deutschland und in die Schweiz sind zum Beispiel extrem rausgestochen. Das heißt, in skandinavischen Ländern war es so, dass über 80% aus allen Schichten der Gesellschaft im Netz vorhanden sind und dementsprechend der öffentliche Diskurs auch dann eigentlich die Gesellschaft so ein bisschen abgebildet hat. Im deutschen Raum war es so, dass einfach hauptsächlich Menschen mit niederen oder keinem Bildungsabschluss in sozialen Netzwerken unterwegs waren und Akademiker nicht. Ja? Und wiederum, das hat auch wiederum Folgen. Ja? Welche Folgen es hat, kann man darüber streiten, aber das heißt, der Diskurs, der im Netz geführt wird, ist wahrscheinlich nicht der, der die Vielfalt eigentlich wiedergibt, die man vielleicht hier in dem Raum hätte oder vielleicht auch außerhalb da draußen hätte. Und natürlich sowas. Ich weiß, wer heute Morgen jetzt die Nachrichten gelesen hat. Ja, Sie lachen. Thema Fake News, ich habe das jetzt nicht umsonst gewählt. Ich hatte gestern im Unterricht, da habe ich in Ethik gefragt, was sie gerade so umtreibt. Die können dann ihre Themen so einbringen. Und hat mir einfach eine Schülerin gezeigt, wie sie einfach so ein Bild umtreibt von einem Chinesen, der ein Baby frisst. Und dann hat sie gesagt, ja, wie im Coronavirus, das macht gerade die Runde, alle lesen das, alle haben das Bild gesehen, die Chinesen fressen Babys. Und da haben wir uns gemeinsam dann auf die Recherche gemacht und geschaut, wo das Bild dann eigentlich herkommt und wo diese Geschichte herkommt. Da haben wir festgestellt, dass die Geschichte eigentlich fast 20 Jahre alt ist und im Netz immer wieder alle paar Jahre aufpoppt, von diese Legende von Chinesen, die Babys fressen. Und dann haben wir einfach dann genau das Thema davon gehabt, wie es gibt tatsächlich einen Philosophen, der heißt Floridi, ist aus Antonio Floridi, ist Italiener und der ist Datenethiker. Und der hat zum Beispiel eine These aufgestellt, wie man eben mit Fake News umgeht. Inwiefern man Fake News teilen darf, auch wenn sie zum Beispiel witzig sind und nicht witzig sind. Und haben wir eben genau darüber gesprochen. Das heißt, wie finde ich denn eigentlich heraus, ob Fake News sind? Und wie gehe ich eigentlich damit rum, auch wenn zum Beispiel jetzt irgendjemand ein Fake News Bild von Donald Trump teilt, was jetzt gegen, als Trump jetzt schlecht aussehen lässt, aber mal dazu schreibt, ist halt witzig, auch das ist ethisch tatsächlich verwerflich. Und all das haben wir zum Beispiel jetzt gestern diskutiert. Aber es ist halt wahnsinnig schwierig. Es ist wirklich schwierig eigentlich, und es wird immer schwerer, auch durch diese ganzen Entwicklungen, die wir vorhin gesehen haben, Fake News als Fake News zu entlarven. Im Endeffekt brechen wir es runter auf das, was eigentlich im Bildungsbereich erreicht werden sollte, und zwar auf Mündigkeit. Das heißt, was Kant in dem Fall vor einigen hundert Jahren gesagt hat, ist heute nicht weniger notwendig, nur ist die Frage, wie befähige ich Menschen zu einer Mündigkeit in dieser digitalen Transformation? Und ich glaube, dass die Herausforderungen einfach heute andere sind. Das heißt, natürlich ist auch eine Baustelle Demokratiebildung. Das heißt, wie befähige ich eigentlich junge Menschen, diese Gesellschaft und dieses Leben, was wir jetzt gerade führen, in diesem Transformationsprozess gestalten zu können und an der kulturellen Teilhabe überhaupt daran teilnehmen zu können. Das heißt, dass ich mich wirklich einen Zugang dazu habe zur Kultur und mich da stattfinden kann. Und natürlich muss man ganz ehrlich sagen, das sind natürlich auch Herausforderungen, die wir jetzt aber gerade zu kämpfen haben. Das heißt, der Klimawandel ist etwas, was seit Jahrzehnten von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einfach prophezeit wurde und gesagt wurde. Und das sind die Herausforderungen, von denen wir gerade stehen, auch in der Bildung. Und auch das ist eine Aufgabe, auch das muss im Transformationsprozess gedacht werden. Ich habe dieses Bild übrigens gewählt, weil es mich so fasziniert hat mit den geschmolzenen Alufelgen hier. Man sieht hier, wie es runterläuft. Und Aluminium schmilzt bei ca. 1000 Grad. Da kann man sich vorstellen, wie heiß es da gewesen sein muss. Aber genau diese Herausforderungen, die eigentlich jetzt der Klimawandel so mit sich bringt und die Fragen, die wir uns auch zu Hause gerade stellen, das heißt, wie bewegen wir uns fort, wie ernähren wir uns, also all die Fragen, das muss eigentlich in dem Fall jetzt Bildung ja auch leisten. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, was man im Transformationsprozess durchaus sagen kann, ist, dass man eigentlich jetzt im Bildungssystem weg muss von diesen, ich habe einfach so einen Bildungskanon, ein gewisses Wissen, was ich dann irgendwie vermitteln muss und Menschen wissen dann und dann sind sie befähigt. Das geht so nicht mehr. Im Prinzip in dieser vernetzten Welt muss ich eigentlich permanent global als auch lokal denken und handeln. Das heißt, meine Entscheidung, die ich treffe, was ich esse, wie ich reise, wie ich selbst das Internet nutze, all das muss ich in diesem Zusammenhang einfach jetzt reflektieren und für mich aushandeln. Und das muss im Endeffekt eine Aufgabe von Bildung sein in diesem Transformationsprozess. Jetzt, wie sieht es aber in der Schule aus? In der Schule sieht es so aus. Und Sie lachen, aber das ist ein Problem, was bis heute nicht geklärt wurde. Das heißt, Schulen kämpfen immer noch um diese Geschichte, was mache ich mit diesen Geräten, verbiete ich sie? Und wenn sie verboten werden, dann wandern sie in der Regel, ich sage es Ihnen erfahrungsgemäß, einfach nur die Stufe runter und zwar hier unter den Tisch. Das heißt, sie sind weiterhin da. Und wenn sie auf dem Schulhof verboten werden, dann wissen die Schüler ganz genau, an welcher Ecke sie wo stehen müssen, dass sie keiner sieht und trotzdem aber Netz haben. Das heißt, so richtig geregelt wurde das Problem nicht. Im Gegenteil, und in manchen Schulen und Schularten, also je nachdem, welches Klientel man im Prinzip auch hat an Schulen, ist es ja auch so, dass das im Endeffekt nur ein Problem nach Hause verlagert. Das heißt, wenn ich in dem Fall Smartphones verbiete und nicht den Umgang damit nicht erlerne, dann, wenn ich Glück habe und ein Elternhaus habe, was sich darum kümmert, dann können die Eltern mit den Kindern das erarbeiten. Wenn ich in dem Fall aber Pech habe und in dem Fall Eltern habe, wo beide arbeiten und mehrere Arbeiten haben, dann ist das Kind im Endeffekt auf sich allein gestellt. Das ist meine persönliche Haltung dazu. Was im Bildungsbereich jetzt passiert, im Rahmen dieser Kultur der Digitalität, jetzt bin ich mal ein bisschen böse, ich habe auch gesagt, dass ich ein bisschen beschreiben möchte, was ich so sehe, wenn ich durch Deutschland fahre und mich austausche mit Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon so ein bisschen die Entwicklung, wie man in der Wirtschaft auch sehen kann, dass Dinge einfach dann digitalisiert werden, die vorher halt da waren. Das bedeutet im Prinzip, wenn ich dann solche Sachen hatte wie ein Buch, eine Lerntheke, Arbeitsblatt oder ein Quiz oder ein Spiel, dann habe ich halt jetzt das Digitale davon. Das heißt, und das ist eigentlich die Frage, ist das das, was ich jetzt brauche in dieser Kultur der Digitalität? Ist es das, was den Herausforderungen, die so komplex sind, eigentlich gerecht wird? Reicht das denn aus? Und ist das überhaupt etwas, was im Rahmen dieser Kultur der Digitalität stattfindet? Ich würde behaupten, nein. Ich würde sagen, eigentlich sind wir nur Buchdruck, Zeitalter, Reloaded. Man tut dann so, als hätten wir was Neues irgendwie gemacht. Aber im Prinzip ist eigentlich das Gleiche, nur digitalisiert. Und im schlimmsten Fall kann es sogar zu einer Verschlechterung von Lernprozessen führen. Ich habe einen Freund von der Uni Erlangen, das ist der Axel Krommer, der ist ein großer Verfechter von diesen kleinen Snacks und Apps und sonstigen Geschichten, die einfach auf den ersten Blick sehr sympathisch wirken, wenn man sich die Lernprozesse anschaut, aber eigentlich in diesem Teil wirklich für eine Verschlechterung führen können. Es gab ein Video, was leider jetzt vom Netz genommen wurde, die haben herausgefunden, dass ich es immer in Vorträgen benutze und jetzt haben sie es gelöscht. Da ging es um Demokratiebildung und da haben sie, glaube ich, innerhalb 45 Minuten 8 Apps durchgespielt. So dieses, was ist Demokratie? Und dann ba, 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 A, B, C, D, was ist Demokratie? Und dann musst du dann auf A drücken und hast richtig und dann macht es bing, bing, bing und dann kommt das Nächste. Und es sah natürlich von außen super spannend aus und innovativ aus, weil die hatten ja so teure Geräte und die haben alle gleich geklickt und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, ich bin da jetzt voll in dieser Aktualität und Innovationsspirale drin, aber im Prinzip war es eigentlich nur eine Verschlechterung des bisherigen Unterrichts. Das heißt, das, was vorher erarbeitet wurde, hat jetzt zum Teil gar nicht mehr stattgefunden, sondern wurde einfach verquizt. Das heißt, ich habe aber nur ein Quiz-Wissen, was ich im Endeffekt dann irgendwie bilde oder was auch immer, wie man es nennen mag. Natürlich spielt auch eine Rolle, wie ich jetzt sitze. Also zum Beispiel, dass wir jetzt, natürlich haben wir jetzt einen Vortrag hier, aber ich persönlich habe bei solchen Sachen, bei so einem Setting, wirklich Bauchschmerzen, weil ich zum Beispiel auch dann fragen muss, ist das denn eigentlich das, was wir eigentlich wirklich brauchen? Das ist ein Bild übrigens aus Österreich von 1935 und wenn man sich die aktuellen Bilder anschaut, aha, sobald mein Handy funktioniert, klicken wir hier drauf, dann sieht man, es hat sich jetzt vom Setting her nicht wirklich was verändert. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt anstatt Schülerinnen und Schülern vor 100 Jahren irgendwelche Holztäfel in die Hand gegeben habe, jetzt einfach Tablets in die Hand gebe, dann ist ja der Prozess immer noch der gleiche. Das heißt, sie sitzen an der gleichen Stelle, ich habe jemanden, der vorne sagt, was gemacht werden soll und die machen es halt anstatt auf Kreide, malen sie es auf Tablets. Ja? Das heißt, die Frage ist, ob dieser Prozess auch vielleicht auch ein anderes Setting braucht, im Sinne von, wie sitzen wir, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Im Prinzip gibt es eine These, die ich unterstütze oder die ich tatsächlich auch teile, die von Jöran Musmerholz. Er sagt, dass dieses Digitale, was ich versucht habe vorhin ein bisschen zu beschreiben, dass das eigentlich wie ein Verstärker wirkt. Das heißt, alles, was ich vorher schon hatte, habe ich jetzt wieder, nur ein bisschen stärker. Also Menschen, die zum Beispiel versucht haben, irgendwie Kontrolle auszuüben, können jetzt durch das Digitale noch stärker Kontrolle ausüben. Menschen, die versucht haben, effizient zu arbeiten, können jetzt noch effizienter arbeiten. Aber auch Menschen, die zum Beispiel gerne sich vernetzt haben und mit Leuten gesprochen haben, können sich jetzt noch stärker und noch besser vernetzen. Das heißt, ich habe einfach einen Effekt, der gesteigert und verstärkt wird. Und jetzt ist die Frage, in all diesem, was wir jetzt gesehen haben, was heißt eigentlich zeitgemäße Bildung? Und zeitgemäße Bildung möchte ich jetzt runterbrechen, weil manche fühlen sich gestört an diesem, was heißt zeitgemäße Bildung? Willst du sagen, dass manche Bildung dann unzeitgemäß ist? Ich glaube ja, ich glaube tatsächlich, es gibt auch unzeitgemäße Bildung. Und es heißt jetzt aber nicht, dass es die richtige und falsch gibt, sondern ich würde zeitgemäße Bildung als Bildung beschreiben, die einfach Gesellschaft, wie sie gerade stattfindet, mit berücksichtigt, in den historischen Kontext nicht ausblendet und aber auch den Blick nach vorne richtet, was in dem Fall auf uns zukommt. Das würde ich als zeitgemäße Bildung beschreiben. Und wie das jetzt passieren kann, wie man sowas erreichen kann, das möchte ich jetzt mal ein paar Beispielen einfach aufzeigen. Weil ich möchte jetzt nicht nur Fragen stellen, sondern auch ein paar Beispiele zeigen, was eigentlich schon funktioniert und wie manche Menschen sich schon auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, dass man eigentlich bei zeitgemäßer Bildung die Lernprozesse auf den Prüfstand stellen muss. Dass man schauen muss, wie findet eigentlich Lernen gerade statt. Ich glaube, dass das Lernen, wie wir es bisher haben, dass wir sagen, ich habe in dem Fall diese 45 Minuten, ich habe in einem Fach, in diesem einen Raum, mit der einen Klasse, dass das nicht wirklich das abbildet, was wir eigentlich brauchen an Lernprozessen. Ich glaube, dass auch die Ziele, das heißt, wie ich in dem Fall Dinge herausfinde, ob ich in dem Fall einen Raum betrete mit einer Lösung, wo ich weiß, dass wir ihn so heute rausfinden müssen, ich glaube, dass das nicht das Richtige ist. Ich glaube, dass du einfach in der Schule und in der Hochschule echte Probleme brauchst und zum Teil auch Probleme, die ich selber nicht lösen kann, wo wir aber gemeinsam rausfinden müssen, damit sie das lösen können, was einfach an Herausforderung gerade auf sie zukommt. Und ich glaube, dass die Rollen sich auch wechseln und ändern werden. Ich war neulich in der Schule, an der beruflichen Schule in Freiburg, da haben sie mir gezeigt, wie sie so einen Raum haben, der schon sehr innovativ ist und diesen Bereich Industrie 4.0 so abdeckt und wo jetzt witzigerweise ein Rollenwandel gerade stattfindet, dass die Ausbildenden, die Auszubildenden, dass die in die Betriebe reingehen, die Betriebe auf die warten, weil die einfach Wissen haben, was die noch nicht haben und von denen gerade lernen. Das heißt, der Azubi ist nicht mehr der eigentlich in dem Fall dann angelernt wird, sondern eigentlich in dem Fall im Betrieb innovatives, neues Wissen reinbringt. Also auch ein Rollenwandel. Natürlich ist es schwierig bei den Strukturen, die wir einfach haben. Ich kann jetzt nicht Schule irgendwie auflösen und sagen, Lernen kann so nicht mehr funktionieren. Aber ich möchte einfach mal nochmal ein Beispiel nennen, und was ich mit Lernen im Prinzip meine. Wenn ich jetzt meinen Jüngsten nehme, der 5 Jahre alt ist und der kann ja sprechen. Und ich habe noch nie mit ihm Deutsch gemacht. Ich habe noch nie einen Deutschkurs belegt und wir haben auch keine Grammatik durchgenommen und nicht gesagt, heute machen wir aber Verben und heute machen wir Adjektive und er kann trotzdem sprechen. Das heißt, er hat sich ja irgendwie Sachen beigebracht und hat im Verlernen ja unterbewusst, er hat Lernen stattgefunden auf einer Ebene, die anscheinend sehr nachhaltig und wirksam ist. Und diese Lernprozesse, die müssten eigentlich in dem Fall im Unterricht irgendwie in der Hochschule eigentlich auch stattfinden können. Was die Strukturen angeht, auch da gibt es Vorreiter. Es gibt tatsächlich in der Region jemanden, falls Sie mal eine Schule sehen möchten, die schon ein paar Schritte weitergegangen ist und weitergeht, ist es die Alemannschule in Wodöschingen. Da gibt es einen tollen Beitrag bei Brand 1 gerade, vom Schulleiter interviewt wurde. Da sehen Sie einfach, die denken einfach gerade Lernen völlig neu. Und die denken auch die Räume völlig neu. Das heißt, wer wissen möchte, in welche Richtung so Visionen gehen können, dem empfehle ich die Schule, die aus der Region hier ist. Natürlich spielen Tablets oder Laptops oder Smartphones mit eine Rolle, aber nicht die zentrale Rolle. Wenn es um Lernen geht, dann darf nicht das Gerät das Entscheidende sein, wieso ich das so mache, sondern ich muss mir einfach überlegen, welchen Lernprozess möchte ich eigentlich erreichen. Und dann muss dann der Lernende sich überlegen, was passt für mich. Also auch bei meinen Kindern, ich drücke denen jetzt nicht so ein Tablet in die Hand, sondern die wählen selber. An mancher Stelle wählen sie das Buch, an mancher Stelle wählen sie dann das Tablet, an mancher Stelle wählen sie das Gespräch und wollen von mir einfach wissen, was ich dazu denke. Ja? Das heißt, und diese Möglichkeiten, die einfach heute ich einfach da habe, in der Kultur der Digitalität, die müssen sich eigentlich im Bildungssystem einfach abbilden. Und das tun sie aktuell aber auch nicht, muss man dazu sagen. Wenn man in dem Fall die Schulen jetzt betritt, und dann sieht man einfach noch die Technik, die aus einem anderen Zeitalter ist. Und ist nicht nur hier so. Ja, was sind jetzt aber diese 21st Century Skills? Also es haben sich in den USA vor 15, 20 Jahren haben sich in dem Fall diese Big Techs, diese aus Silicon Valley, diese großen Unternehmen zusammengesetzt und gesagt, hey, was sind denn diese Skills, die junge Menschen morgen können müssen? Was ist es denn überhaupt? Ich sag's gleich, ich glaube, es ist ein bisschen so eine Glaskugelgeschichte. Man kann spekulieren, in welche Richtung es geht. Ich glaube einfach, es gibt gewisse Dinge, an denen wir uns orientieren müssen. Zum Beispiel das, was jetzt gestern Nacht passiert ist, und zwar, dass wir jetzt einfach in der EU sind mit 27 Mitgliedstaaten. Und wie es dazu gekommen ist und wie es jetzt weitergeht, das sind extrem komplexe Herausforderungen. Und die Frage ist, wie kann ich diese Herausforderung eigentlich meistern? Das ist das, woran wir uns orientieren müssen. Und da gibt es eben halt 4 Skills, beziehungsweise die 4 Cs, die so ein bisschen herausstechen mit den 21st Century Skills, die immer wieder genannt werden. Und das sind unter anderem eben diese 4 Ks. Also übersetzt ins Deutsche sind diese Skills eben dann zu Kompetenzen übersetzt worden. Und das heißt eben dann, alles, was jetzt auf Deutsch dasteht, wird normalerweise im Englischen eigentlich aufgelistet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation, Kreativität hatte ich schon früher, habe ich immer schon, aber Sie sehen hier am Rahmen, All das muss nun mal neu gedacht werden in diesem Rahmen der Kultur der Digitalität, den wir vorhin in der Einführung einfach gesehen haben. Das heißt, ich kommuniziere einfach nun mal völlig anders. Und ich kommuniziere auch zum Teil mehr als früher und auch mit anderen Menschen und auch zu völlig anderen Zeiten. Ich kann völlig anders zusammenarbeiten. Also ich werde nachher ein bisschen Werbung machen für ein Buch, in dem man Sachen nachlesen kann, die ich gesagt habe. Das ist dieses Buch hier, es ist ein bisschen hässlich, muss ich schon zugeben, aber es ist viel besser, als es aussieht. Und dieses Buch hier haben wir zum Beispiel gemeinsam erstellt. Wir haben es über so ein Tool gemacht. Der eine sitzt in der Schweiz, der eine sitzt in Bayern und wir haben es gemeinsam das gleiche Dokument bearbeitet, zeitortsunabhängig. Das heißt einfach, es sind Möglichkeiten da, die vorher nicht da waren. Und wir haben es übrigens auch im Netz kennengelernt, weil man natürlich unsere Wissen im Netz einfach teilen. Also es gibt einfach Entwicklungen und dass diese 4K-Skills, ich glaube, dass die einfach jetzt notwendiger sind als denn je. Oder auch, wenn man sagt zum Beispiel, wie lerne ich denn den Umgang mit so einem Smartphone? Ich habe es ja vorhin so erwähnt. Wie finde ich denn raus, was jetzt richtig, was falsch ist? Und das ist eine Sache, die ich für mich ja selber, an der ich ja für mich selber dran arbeite. Da gibt es auch einen Ansatz, einfach um ein paar Beispiele zu nennen, wie man sowas angehen kann. Das ist das Dachstuhldreieck. Das Dachstuhldreieck haben Medienpädagogen, Informatiker und Kulturwissenschaftler über ein Wochenende entwickelt und gesagt, eigentlich, wenn du eine Thematik hast, die du nicht verstehst und du willst sie kulturpragmatisch jetzt irgendwie herausfindig eher nähern, dann versuch es über diese drei Fragen. Und Sie sehen eigentlich, was so der Ansatz ist von zeitgemäßer Bildung, dass ich eigentlich mehr Fragen stelle und die richtigen Fragen stelle, als irgendwie Antworten zu liefern. Und über die Fragen einfach dann herausfinde, überhaupt, dass man überhaupt die Grundvoraussetzung schaffe, um Urteil fällen zu können, Mündigkeit zu erreichen. Das heißt, ich muss erst mal begreifen, wie funktioniert das an sich, dann wie wirkt das auf mich als Individuum, wie wirkt das auf die Gesellschaft und auch unten bei der letzten Frage, bei der letzten Perspektive, wie wird das genutzt, auch das hat wiederum zwei Ebenen, zum einen die persönliche, das heißt, wie nutze ich das und dann wiederum die gesellschaftliche Ebene, wie nutzt das die Gesellschaft und was macht das mit uns. Aber Sie sehen schon, ich habe es ein paar Mal erwähnt, Netzwerken, soziale Netzwerke ist ein großer Aspekt in diesem, bei zeitgemäßer Bildung und zwar, dass ich laut und vernetzt denke. Hier gibt es eine Liste, was zeitgemäßes Lernen bedeuten könnte. Die hat Philipp Wampfler erstellt. Und jetzt ist es nicht so richtig, er hat sie veröffentlicht, aber er hat sie nicht eigentlich erstellt. Was da steht, ist eigentlich gar nicht so relevant, wenn ich ehrlich bin. Viel relevanter ist, wie es zustande gekommen ist. Er hat einfach mal gefragt bei Twitter. Twitter ist so ein soziales Netzwerk, was relativ viele Akademiker nutzen. Und Akademikerinnen. Das heißt, ich habe da relativ viele Menschen aus dem Hochschulbetrieb, aus dem schulischen Literaturwissenschaftler, Journalisten, Historiker, also wirklich alles, was tummelt sich da bei Twitter und die tauschen auch Ideen aus. Und er hat zum Beispiel gesagt, was wäre denn so zeitgemäßes Lernen, hat einen Aufschlag gemacht und haben sich daran aus dem deutschsprachigen Raum extrem viele Menschen engagiert und mitbeteiligt. Das heißt, aus Deutschland, Österreich, Schweiz, alle haben da mitgeschrieben und das war so das Produkt am Ende. Und das ist, was ich ein bisschen so meine, auch bei dem Coronavirus zum Beispiel, auch da wurde das Genom zum Beispiel ins Netz gestellt, damit alle weltweit daran arbeiten können und versuchen können, da eine Lösung zu entwickeln. Das heißt, die Herausforderung, die ich im Prinzip immer dort aufzeigen möchte, ist, dass wir eigentlich versuchen müssen, Grenzen, die wir bisher hatten, aufzulösen und zusammen an Problemen, die unfassbar komplex sind, ranzugehen, weil es anders nicht geht. Es reicht nicht mehr aus. Es gibt mir diese eine Person, die alles weiß. Also dieses Homo Universale, was ich hatte mit Da Vinci, was mal in der Renaissance so eine Zukunftsvision war, das geht nicht mehr. Das heißt, eigentlich spricht man vom vernetzten Mensch. Das heißt, ich muss eigentlich jetzt, weil die Probleme so komplex sind, muss ich es schaffen, dass ich interdisziplinär und multiperspektivisch die Probleme rangehe. Also muss ich in dem Fall Experten aus verschiedenen Bereichen, Perspektiven zusammenbringen, die ein Problem lösen können. Das macht man auch im Hochschulbetrieb. Also das hier, es gibt zum Beispiel einen Hashtag relevante Literaturwissenschaft, das war im letzten Jahr, das hat die Andrea Geier, ist die Professorin an der Uni Trier, die hat das mit anderen Professorinnen und Professoren von diesen Hochschulen, die ich jetzt aufgelistet habe, gemeinsam gemacht. Die haben die Frage gestellt, was ist denn überhaupt relevante Literaturwissenschaft, was bringt mir das dann, was ich hier überhaupt mache und haben es aber diesen Diskurs öffentlich gemacht und im Netz gespiegelt. Das heißt, die haben über den Hashtag Gedanken, Artikel geteilt aus ihren Lehrveranstaltungen und wiederum dann haben sie das, was geteilt wurde, geschrieben wurde, in die Lehrveranstaltung reingebracht. Und Andrea Geier aus Trier hat mir auch gesagt, dass das zum Beispiel jetzt fortgesetzt werden soll, dieses Sommersemester. Also da sehen Sie einfach, auch da sind schon Menschen im Netz unterwegs, die versuchen eigentlich in diese Richtung sich schon zu entwickeln, in diese Richtung schon zu gehen und die Potenziale, die man aufs Netz so bietet, einfach aufzugreifen. Oder mal was völlig anderes. Ich habe mal im Herbst letzten Jahres, bin ich in Saarland, das ist dieses Land, wo die alle miteinander verwandt sind. Das war jetzt böse, gell? Rausschneiden, muss ich mal rausschneiden nachher. Da haben wir einen Schultag als Barcamp gemacht. Der Karl-Heinz hat vorhin das Barcamp Lernräume schon angesprochen. Ein Barcamp ist ein sehr spezielles Format. Ich möchte es mal ganz kurz so vorstellen. Ich wollte das Bild nur zeigen, dass Sie einfach sehen, wie der Schultag begonnen hat. Wir haben uns alle in der Halle getroffen. Und Barcamp läuft ganz, ganz grob nach folgendem Prinzip ab. Es gibt kein Programm. Das heißt, das Programm ist an diesem Tag erstmal leer. Das Programm erstellen die Leute vor Ort selbst. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel sagen würden, wir machen jetzt hier ein Barcamp machen, dann könnten jetzt Menschen dann gleich nach vorne kommen und sagen, ich habe eine Idee, ich habe eine Fragestellung, ich habe eine Expertise, ich möchte was vorstellen und dann würde ich in die Runde hier fragen, besteht Interesse an dieser Session, an diesem Angebot? Und wenn Leute sagen, ich habe Lust drauf, dann würden diese Menschen einen Raum bekommen und eine Zeit bekommen und würden sich da austauschen. Ganz, ganz grob runtergebrochen. Und so lief an dem Tag auch dieser Schultag. Das heißt, aber jetzt hören Sie es schon, können Sie vielleicht vorstellen, was das bewirkt hat. Das heißt, die Rollen waren auch schon mal völlig anders. Schülerinnen und Schüler waren auf einmal auch Lehrende. Das heißt, die konnten dann ihre Expertise zeigen, die sie zuvor nicht zeigen konnten, weil im regulären Unterrichtsbetrieb einfach der Raum dafür nicht vorhanden war und vielleicht auf sie auch nicht gefragt wurden. Das heißt, die konnten einfach zeigen, was sie eigentlich so können. Und gerade in der Kultur der Digitalität ist es schon so, dass junge Menschen eigentlich in die Schule betreten oder in die Hochschule betreten und eigentlich schon wahnsinnig viel wissen. Und eigentlich ist es dann so schade, dass man dieses Wissen irgendwo nirgends irgendwie abrufen kann, was sie nirgends zeigen können. Und das hat eigentlich hier so stattgefunden. Man sieht auch hier jetzt unten rechts den jüngeren Schüler aus der 5. Klasse, den fand ich eigentlich bombastisch, weil der einfach dann so mutig war und auch gleich gesagt hat, ich möchte jetzt selber auch eine Session anbieten. Die 10-Klässler hatten so eine Session angeboten zum Thema Fortnite. Das ist so ein Spiel, was ja, das Jugendliche relativ viel gerade spielen. Aber bei der Ankündigung dieser Session hat der Schüler gesagt, das gilt nur für Klasse 8 bis 10. Da war der 5-Klässler völlig sauer, weil er nicht rein kann. Und hat gesagt, da biete ich halt selber was an. Ja? Und hat dann eben seine Sachen so gezeigt. Man sieht auch hier, dass auch ein Vater mit in die Schule gekommen ist, hat dann seinen Robotikarm mitgebracht aus dem Betrieb und einfach mal gezeigt, was sie so bei sich im Betrieb machen. Der war auch völlig überlaufen, diese Runde. Es hat einfach diesen Schultag völlig auf den Kopf gestellt. Und die Rückmeldungen waren eigentlich fast das Spannendste. Am Ende geht es um Rückmeldungen, was der Tag mit ihnen gemacht hat. Und ich fand es so spannend, wie einfach diese Schülerinnen und Schüler völlig unabhängig voneinander gesagt haben, dass sie jetzt in der Rolle waren, dass sie ernst genommen werden, ihre Anliegen einen Raum bekommen haben und sie einen Tag gestalten können, wie gelernt werden soll, sie eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig irgendwie stark gemacht hat und irgendwie auch zufrieden gemacht hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was man da mitnehmen kann, dass man sich überlegen muss, an welcher Stelle könnte man sowas zum Beispiel einfach im Schulalltag integrieren. Meine These ist ja, lassen Sie einen Schultag pro Monat oder pro Woche genauso ablaufen. Ich glaube, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb wunderbar weiterlaufen könnte, aber die Schulkultur eine völlig andere wäre. Zuspruch habe ich selten, aber danke. Ich glaube auch, es ist auch ein bisschen mehr als das Reine, was die Lernprozesse angeht. Ich glaube, man muss auch ein bisschen diese menschliche Ebene mit reinnehmen. Und zwar die Identitätsbildung. Ich glaube, dass das zwar eine ganz zentrale Rolle spielt bei zeitgemäßer Bildung. Das heißt, wie junge Menschen sich definieren. Und wenn man früher gesagt hat, dass die Menschen sich definiert haben oder aufgebaut haben, ihre Identität geformt haben, dann haben sie es so ähnlich gemacht wie ein Haus. Das heißt, es gab so ein Fundament. Und das Fundament war eben dann das, was man so zu Hause gelernt hat und die Familie und die Freunde und die Umgebung. Und auch ganz stark natürlich auch zum Beispiel die Berufswelt. Das heißt, mein Vater war zum Beispiel über Jahrzehnte Elektriker und als er den Job dann nicht mehr hatte, ist für ihn die Welt zusammengebrochen, weil er sich über den Beruf einfach definiert hat auch. Es war auch Teil seiner Identität. Und wenn wir jetzt aber vorhin gesehen haben, zu Beginn des Vortrags, dass Berufe und Berufsfelder sich verändern und die Wahrscheinlichkeit, also es gab jetzt vor kurzem diese Studie, wo jetzt wurden junge Menschen gefragt, was sie werden wollen für einen Beruf und haben sie Berufe gepickt, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten 10, 20 Jahren verschwinden werden. Und dann merkt man schon das Problem. Das heißt, die werden wahrscheinlich nicht einen Beruf haben, sondern mehrere Berufe haben. Das heißt, müssen dementsprechend auch anders aufgestellt sein, auch psychologisch. Das heißt, ich muss eigentlich als Mensch gestärkt sein, um so flexibel zu sein und das, was auf mich zukommt, dem zuversichtlich entgegenzublicken. Und jetzt gibt es einen Historiker, der Harari, den ich gleich nennen werde, ich werde die letzte Folie zeigen, der sagt eben, Identitätsbildung, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig in der Bildung sein muss. Und das, wie es früher war, das ist jetzt heute nicht mehr so, auch wenn es jetzt manchmal so aussieht. Auch wenn manche Menschen jetzt glauben, das sieht jetzt modern aus, also ich würde jetzt mal den Vergleich ziehen zu diesen Geräten, dass man glaubt, das hat man an Identitätsbildung groß was geändert. Er sagt, also der Yuval Noah Harari sagt, dass man eigentlich so Identitätsbildung gestalten muss. Das heißt, muss ich eigentlich dir vorstellen, wie so ein Wurfzelt, was ich hinwerfe und wieder mobil sein muss, zusammenklappen kann und woanders hingehe und mich wieder neu erfinden kann. Das heißt, sich als Mensch immer neu erfinden zu können, das ist einfach etwas, was in Schule in dem Fall gelernt werden muss und auch wo die Menschen auch vorbereitet werden müssen, was nicht so einfach ist. Sie sehen, bei allem, was ich gesagt habe, ich habe versucht, so ein bisschen aus dem Buch, klicken wir hier drauf, aus dem Buch so ein paar Sachen zu bringen. Vorne können Sie es anschauen und ich möchte es nochmal sagen, falls bevor hier Gerüchte irgendwie gestreut werden, ja, ich bin Mitautor dieses Buches, aber wir verdienen keinen Cent dabei. Wir haben das Buch geschrieben, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, was das Anliegen war. Wir haben die Texte, die drin stehen, haben wir überarbeitet, die stehen größtenteils im Netz schon. Wir haben festgestellt, wie ich es vorhin gesagt habe, bei der Öffentlichkeit, dass es Netzdiskurse gibt und Diskurse, die offline sind. Und die Menschen, es gibt einfach viele Menschen, die nicht im Netz sind und die Diskurse gar nicht mitbekommen. Und da war unsere Idee, weißt du was, lass uns mal die wichtigsten Beiträge, diese Grundbeiträge mal zusammenfassen, umschreiben und dann einfach drucken auf Totholz, damit es einfach Menschen dann irgendwie die Hand nehmen können und lesen können. Und es hat tatsächlich auch bisher ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt einfach Menschen erreicht, die wir vorher nicht erreicht haben. Und wie gesagt, wir verdienen keinen Cent an dem Buch. Das heißt, der Preis wurde so ausgehandelt, dass das im Endeffekt möglichst günstig ist. Und die 1-2 Cent, die an Einnahmen generiert werden, die gehen an den Verein, der das irgendwie druckt. Das ist ein Verein, der ehrenamtlich arbeitet. Also wir verdienen nichts dran, wollte ich nur gesagt haben. Und ich würde Sie wahnsinnig gerne einladen. Karl-Heinz hat es vorhin schon ein bisschen angekündigt mit dem Barcamp Lernräume. Sie sehen hier die aktuellen Kooperationspartner. Beim Barcamp Lernräume versuchen wir das, was Sie vorhin gesehen haben im Schultag, als Stadt abzubilden. Wir versuchen eigentlich Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen und über Lernräume zu sprechen. Und Lernräume meine ich jetzt nicht Lernen im Sinne von Schule, also institutionsgedacht, sondern institutionsübergreifend. Also Lernen im Sinne von lebenslangen Lernen. Und man sieht es an den Kooperationspartnern, die sehr divers sind. Wir versuchen es wirklich aus verschiedenen Perspektiven einfach anzugehen. Und ich bin vor allem sehr froh, dass Omas gegen Rechts diesmal dabei sind. Das heißt, da haben wir einfach nochmal viel Expertise, auch historisch hier mit dabei. Letzten Endes, meine vorletzte Folie, bevor ich dann zur Abschließenden komme. Ich habe versucht, so ein bisschen aufzuzeigen, was ich unter Transformation verstehe, welche Entwicklungen gerade so stattfinden, wie unfassbar komplex das einfach ist und dass man einfach Bildung in diesem Kontext denken muss, weil ich einfach nicht sagen kann, Bildung ist das, was in Schule oder in der Hochschule stattfindet, sondern einfach Bildung ist das, wohin ich im Endeffekt hinkomme, gesellschaftlich, beziehungsweise was ich einfach habe. Also das Produkt dessen, was wir jetzt heute haben, mit dem Brexit, mit Trump an der Spitze, mit dem Klimawandel, all das sind ja in dem Fall Folgen der Bildung, die wir einfach haben. Und da müssen wir uns jetzt auch Gedanken machen, welche Bildung brauchen wir, um vielleicht eine bessere Voraussetzung zu schaffen für die Kinder, unsere Kinder, und dass wir vielleicht auch möglichst lange und gesund und glücklich und erfüllt einfach miteinander leben können. Und ich glaube, dass der Ansatz, den der Dirk von Gielen vorschlägt, der kulturpragmatische, eigentlich glaube ich ein richtiger ist. Ich glaube, dass die Zeiten schwierig sind. Ich glaube, dass viele von uns nicht wissen, ich unter anderem auch, was die richtige Lösung ist. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir es gemeinsam herausfinden werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.